Das Geschenk der Tiere. Ein armer Sauhirt hatte einen Sohn namens Valentin, den er zu einem Metzger in die Lehre gab, weil er wollte, er sollte eines Tages ein besseres Leben haben und nicht bei Sturm und Regen, bei Hitze und Kälte um geringen Lohn anderer Leute Schweine hüten müssen. Als der Junge ausgelernt hatte und Geselle geworden war, musste er auf die Wanderschaft gehen. Eines Tages führte ihn sein Weg durch einen großen Wald. Da hörte er von Weitem ein Geschrei und fand, als er näher kam, vor einem gefallenen Ochsen vier Tiere: einen Löwen, einen Windhund, einen Falken und eine Biene. Die stritten sich, welches Stück jedes von ihnen bekommen sollte. »Willst du unser Schiedsrichter sein?« fragten sie den Metzgergesellen. »Herzlich gern«, antwortete der, zerlegte, wie er es gelernt hatte, den Ochsen in seine Teile, gab der Biene den Kopf, dem Falken die Eingeweide, dem Windhund die Schenkel und dem Löwen den Rumpf. Die Tiere waren des zufrieden und sagten: »Nun sollst du auch deinen Lohn haben. Gold und Silber können wir dir zwar nicht geben, aber wir verleihen dir die Gabe, die Gestalt eines Löwen oder eines Windhundes, eines Falken oder einer Biene anzunehmen, so oft du das wünschest.« Darüber war Valentin hoch erfreut. Mit herzlichen Dankesworten schied er von ihnen und setzte seinen Weg fort. Es dauerte nicht lange, da kam er in eine Stadt größer und schöner, als er je zuvor eine gesehen hatte. Er ging straßauf und straßab, bewunderte die prächtigen Häuser, die stolzen Türme, die hohen Kirchen und gelangte schließlich vors Königsschloss. Um dieses herum aber war eine mächtige Mauer gezogen, und man sagte ihm, dass dort niemand hineinkäme, der nicht zum königlichen Hofstaat gehöre. »Das wollen wir ja sehen«, dachte der Bursche, wünschte sich, ein Falke zu sein, und war es auch schon beim bloßen Gedanken, und flog über die Mauer. Hier kam er in einen überaus herrlichen Garten, in dem bunte Blumen blühten und dufteten und das köstlichste Obst reifte: Zitronen und Orangen, Pfirsiche und Aprikosen, Weintrauben und Honigbirnen. Ja, sogar zwei Granatapfelbäume erblickte er, aus deren grünem Laub die gelben Früchte leuchteten wie kleine Sonnen. Dabei aber war eine Tafel, auf der zu lesen stand, dass jeder, der einen Granatapfel pflücke, des Todes sein solle. Denn es gab nur zwei dieser Bäume im ganzen Lande, und der König wollte ihre Früchte allein genießen. Als der in einen Falken verwandelte Metzgerbursche das las, gelüstete ihn nach nichts mehr als nach einer solchen verbotenen Frucht. Er schwang sich also in den Baum und pickte mit seinem harten Schnabel die Schale eines Granatapfels durch und ergötzte sich an seinem wohlschmeckenden Fleisch. Nun standen die Bäume gerade dicht vor dem Schloss, und durch ein offenes Fenster konnte er zusehen, wie die Hofgesellschaft tafelte. Und ein so angenehmer Duft von Gesottenem und Gebratenem drang zu ihm herüber, dass ihm der Granatapfel plötzlich gar nicht mehr schmeckte und er sich viel lieber an der königlichen Tafel gütlich getan hätte. Sein Verlangen wurde schließlich so groß, dass er ihm nicht widerstehen konnte, zum Fenster hineinflog und ein gebratenes Hähnchen packte, um es in seinen Fängen hinauszutragen. Kaum aber hatte die Königstochter den dreisten Vogel gesehen, als sie aufsprang und das Fenster zuschlug. Der Falke hätte freilich das Fleisch fahren lassen, sich in eine Biene verwandeln und durchs Schlüsselloch entweichen können. Da aber die Prinzessin so wunderschön war, dass er sich nicht satt an ihr sehen konnte, flog er ihr auf die Schulter und ließ sich willig von ihr greifen und in einen Käfig sperren. Und auch ihr gefiel das zutrauliche Tier so gut, dass sie den Käfig in ihrem Schlafzimmer aufhängte. In der Nacht aber, als die Prinzessin fest schlief, verwandelte sich der Falke in eine Biene, flog zwischen den Stäben des Käfigs hindurch, nahm dann wieder menschliche Gestalt an, neigte sich über die Königstochter und drückte ihr einen Kuss auf die Lippen. Sie schreckte aus dem Schlaf und schrie auf, als sie den fremden Mann in ihrem Zimmer sah, und machte einen solchen Lärm, dass das ganze Schloss wach wurde und ihr Vater, der alte König, höchst selbst in Schlafrock und Zipfelmütze und Pantoffeln herübergelaufen kam, weil er dachte, seinem Kinde ginge es ans Leben. Aber so viel man auch suchte und jede Ecke des Zimmers ausleuchtete, es ließ sich nichts Verdächtiges finden. Der Falke saß friedlich in seinem Käfig und hielt seinen Kopf unterm Flügel, als ob er schliefe, und von einem fremden Mann war nirgend auch nur eine Spur zu entdecken. Da schalt der König seine Tochter, sie habe eines Traumes wegen das ganze Schloss rebellisch gemacht und ihn aus dem Schlaf geweckt. Doch sobald sich alles wieder niedergelegt und die Prinzessin die Augen geschlossen hatte, verwandelte sich der Falke abermals in eine Biene, flog zum Käfig hinaus, nahm seine menschliche Gestalt an und weckte die Schlafende ein zweites Mal mit einem Kuss. Nun getraute sich die Königstochter nicht, wieder Lärm zu machen. Auch redete Valentin freundlich auf sie ein und beruhigte sie. Und weil er ein stattlicher Bursche war, der ihr gar nicht übel gefiel, ließ sie sich seine Liebkosungen gefallen. Am Morgen freilich setzte er sich schön brav wieder als Falke in seinen Käfig. Es dauerte aber gar nicht lange, da wusste die Prinzessin, dass sie ihn und keinen anderen zum Manne haben wollte. Der König allerdings machte ein langes Gesicht, als er von dieser Geschichte erfuhr. Da er aber seine Tochter sehr lieb hatte, gab er schließlich seine Einwilligung, und der Metzgergesell wurde mit der Prinzessin getraut. »Gib nur ja Acht auf deine junge Frau«, sagte der alte König zu seinem Schwiegersohn, »und führe sie niemals in den Wald hinaus. Überall sonsthin darfst du mit ihr spazieren fahren, aber im Wald könnte sie dir abhanden kommen.« Über diese Worte des Königs machte Valentin sich heimlich lustig. »Das sind ja Hirngespinste«, sagte er zu seiner Frau. »Wie solltest du mir abhanden kommen können, wenn du neben mir im Wagen sitzt? Bist wohl gar wegen der Ängstlichkeit deines Vaters noch niemals in einem Wald gewesen? Nun, da wirst du staunen, wie schön es dort ist.« Und er wusste ihr von der Herrlichkeit des Waldes so viel zu erzählen, dass sie die Warnungen ihres Vaters in den Wind schlug, weil die Lust, das zu sehen, was man ihr all die Jahre vorenthalten hatte, übermächtig in ihr wuchs. Und so vereinbarten sie gleich für den nächsten Tag eine Spazierfahrt. Oh, wie jauchzte die Prinzessin, als der Wagen unter den hohen Bäumen dahinfuhr. Die Vögel sangen, Eichkätzchen huschten an den Stämmen hinauf und hinunter, Hirsche und Rehe kreuzten ihren Weg, und die Kühle des Waldes umfing sie. Nicht satt sehen konnte sie sich an den mannigfachen Bäumen, an den Eichen mit ihren rundgezackten Blättern, an den Birken mit ihrem zarten, hellen Laub, an den Ebereschen mit ihren leuchtenden, roten Beeren. Und als sie an eine Stelle kamen, wo die Buchen ihre Stämme kerzengerade in die Höhe wachsen ließen und die Kronen der mächtigen Bäume sich hoch über ihr wölbten, da ließ sie halten und sah ihren Mann beglückt an. »Ich danke dir, dass du mich hierher geführt hast«, sagte sie. »Hier ist es schöner als in dem prächtigsten Schloss.« Da plötzlich erhob sich ein Wirbelwind, und ehe der junge Mann sich dessen versah, wurde die Frau an seiner Seite in die Höhe gerissen und davongeblasen und war im nächsten Augenblick verschwunden. Da verkehrte sich alle Freude in Jammer und Traurigkeit. Ohne die Prinzessin mochte er seinem Schwiegervater gar nicht unter die Augen treten. Darum schickte er den Kutscher mit dem leeren Wagen heim und sagte, er werde seine Frau suchen bis ans Ende der Welt und nicht wiederkehren, ehe er sie gefunden habe. Er verwandelte sich also in einen Windhund und rannte, so schnell ihn die Beine tragen wollten, in der Richtung, in der er sie hatte verschwinden sehen, davon. Und er lief und lief und gönnte sich weder Ruhe noch Rast, bis mächtige Felsen seinen Weg versperrten und er nicht weiter konnte. Verzweifelt suchte er einen Durchlass. Umsonst. Endlich fand er einen engen Spalt, nur von eines Fingers Breite. Da verwandelte er sich flugs in eine Biene und kroch tiefer und immer tiefer in den Felsen hinein. Dort erweiterte sich der Spalt zu einem Schacht, der abwärts führte. »Ob es hier wohl bis ins Erdinnere geht?« dachte er, nahm die Gestalt eines Falken an und ließ sich hinab. Und plötzlich sah er wieder Tageslicht und merkte, dass er in der unteren Welt angekommen war. Da legte er an der Stelle, wo der Schacht aufhörte, einen Stein hin, um den Weg in die obere Welt wiederfinden zu können, verwandelte sich in einen Windhund und rannte immer geradeaus. Als er ein gutes Stück gelaufen war, kam er an ein schönes, großes Schloss. Aber alle Tore, Türen und Fenster waren verriegelt, und es blieb ihm nichts anderes übrig, als in Bienengestalt durchs Schlüsselloch zu schlüpfen. So gelangte er in eine prächtige Halle. Und wer saß da an einem Spinnrad und spann? Niemand anderes als seine schöne junge Frau. Sofort stand er in Menschengestalt vor ihr, und sie schrie auf vor freudigem Schrecken und fiel ihm um den Hals. »Ein Riese hat mich geraubt«, klagte sie. »Jeden Tag und jede Nacht, punkt 11 Uhr, kommt er zu mir und legt mir den Kopf in den Schoß, und ich muss ihn kraulen, bis es 12 schlägt.« »So gebe ich dir einen Rat. Wenn er wiederkommt, stelle dich schlafend. Und wenn er dich weckt, sag ihm, dir habe geträumt, er sei gestorben, und du habest aus dem Schloss nimmermehr herausgefunden. Wir wollen doch hören, was er dir antwortet.« Indem näherten sich der Türe auch schon polternde Schritte, denn es war eben 11 Uhr und der Riese kam nach Hause. Schnell nahm Valentin die Gestalt einer Biene an und setzte sich auf den Tisch zwischen die Brotkrumen. »Wie kommt das Tier hier herein?« schrie der Riese. »Hab ich dir nicht verboten, das Fenster zu öffnen?« Er schlug mit der Hand auf den Tisch, aber die Biene war schneller und schwirrte davon. Da trat der Riese zu der Prinzessin, die ihren Kopf hatte vornüber sinken lassen, als sei sie über ihre Arbeit eingeschlafen, und er rüttelte sie an der Schulter. »Hey, du«, schrie er, »willst du mich nicht begrüßen, wenn ich nach Hause komme?« Die Frau tat einen Schrei, als ob sie aus dem Schlaf auffahre, und sah ihn mit weit aufgerissenen Augen an. »Du hast mich geweckt«, sagte sie, »aber gut so, denn ich habe eben einen schrecklichen Traum gehabt.« »Nun, was träumte dir denn, mein Schatz?«
»Mir träumte, du seist tot, und ich blieb Mutterseelen allein in diesem großen Schloss und fand den Ausgang nicht. O, sage mir, was wird aus mir, wenn du einmal sterben solltest?«
»Närrchen«, antwortete der Riese und lachte, »da kannst du ruhig sein, ich werde nicht sterben.« »Nun und nimmer?« fragte sie und tat, als ob sie um ihn besorgt sei. »Sieh«, antwortete er, »mit mir ist es so bestellt. Von selber sterbe ich niemals, nur wenn mich einer umbrächte, fände ich den Tod. Aber umbringen kann mich keiner, er hätte dann zuerst den dreiköpfigen Drachen erschlagen, der im Königreich Sizilien haust. Du wirst dir denken können, dass das nicht so leicht ist. Doch selbst wenn es einem gelänge, wie soll er den Weg hierher finden? Du weißt, dass das unmöglich ist. Darum kannst du getrost sein. Komm, kraule mir den Kopf und vergiss die Angst, die du im Traum ausgestanden hast.« Nun, dann ist es ja gut, antwortete die Prinzessin und tat, als sei ihr ein Stein vom Herzen gefallen. Und es war auch gut für sie, denn ihr Mann hatte als Biene zugehört und das Geheimnis erfahren, das der Riese bis zu der Stunde so sorgsam gehütet hatte. Und als der Unhold weggegangen war, sagte er der Prinzessin, er sei entschlossen, nach Sizilien zu gehen und dem Drachen zu töten und wiederzukommen und sie zu befreien. Bewegt nahm sie Abschied von ihm und er kroch als Biene zum Schlüsselloch hinaus, rannte als Windhund zu der Felsenwand, suchte den Stein, mit dem er sich den Rückweg bezeichnet hatte, flog als Falke den Bergesschacht hinauf und kroch als Biene durch den Felsenspalt. So kam er glücklich wieder in der oberen Welt an, aber nun musste er das Königreich Sizilien finden, und es war weit. Über Berg und Tal wanderte er, hohe Gebirge und breite Ströme musste er überqueren, zuletzt gar das Meer. Endlich aber langte er an. Das erste war, dass er nach dem Drachen fragte. Ja, gab man ihm zur Antwort, ein Drache mit 3 Köpfen haust hier in einer Höhle und jeden Tag muss ihm der Hirte des Königs 9 Schweine zutreiben, damit er nicht ausbricht und das Land verwüstet. Nun hat er aber sämtliche Schweine des Landes bereits verschlungen, bis auf die letzten 36 und alles zittert, dass er, wenn er seine gewohnte Kost nicht mehr erhält, über die Menschen herfallen wird. Da ließ Valentin sich zum König führen und bat um die Erlaubnis, des anderen Tages die Schweine austreiben zu dürfen. Er wolle sehen, ob er mit dem Untier nicht fertig werden könne. Ach, wer war froher als der König? Er versprach ihm das halbe Königreich und seine Tochter zur Frau, wenn es ihm gelinge, das Land von dieser Plage zu befreien. So machte sich Valentin also am nächsten Morgen mit seinen 36 Schweinen auf den Weg zur Drachenhöhle. Und er musste auch nicht lange warten, da schoss das Ungeheuer daraus hervor und schrie, »Du Sauhirt, gib mir 9 deiner besten Schweine, sonst fresse ich dich!« »Keine 9 Schweineborsten sollst du bekommen«, antwortete der junge Mann, verwandelte sich in einen Löwen und riss dem Drachen einen Kopf ab. Der brüllte auf, dass die Erde zitterte, und zog seine anderen Köpfe schleunigst in die Höhle zurück. »Wart nur bis morgen«, schrie er, ehe er verschwand, »dann sollst du es mit mir zu tun bekommen.« Valentin ließ sich davon nicht einschüchtern und trieb am nächsten Tag die 36 Schweine wieder der Drachenhöhle zu. Und er musste auch nicht warten. Das Untier schoss hervor und schrie, »Du Sauhirt, gib mir 18 von deinen besten Schweinen, sonst geht es dir ans Leben!« »Noch nicht einmal 18 Schweineborsten sollst du haben«, antwortete Valentin, verwandelte sich wieder in einen Löwen und riss dem Drachen auch den zweiten Kopf ab. Der heulte auf, dass dem jungen Mann fast das Trommelfell sprang. »Morgen kommen wir wieder zusammen«, rief er drohend, ehe er in seiner Höhle verschwand. Es war aber das letzte Mal, dass sie zusammenkamen, denn am nächsten Tag verlor der Drache auch seinen dritten Kopf und damit für immer den Appetit auf Schweine oder Menschenfleisch. Und der König von Sizilien war außer sich vor Freude darüber, dass das Land nun endlich von dieser Plage befreit war. Und er wollte den jungen Helden gleich mit seiner Tochter vermählen und ihm sein halbes Königreich als Mitgift schenken. Als er aber hörte, dass Valentin schon eine Frau hatte und wie es ihm mit ihr ergangen war, gab er ihm einen anderen Lohn. Er besaß nämlich einen Wagen, der ganz wunderbare Eigenschaften hatte. Er konnte fahren, ohne dass man ein Zugtier davor spannte. Und das zu Wasser wie zu Lande. Man brauchte bloß eine Peitsche, die auf der rechten Seite angebracht war,
auf die linke hinüberzustecken und der Wagen brauste los, als ob er von 1000 Pferden gezogen würde. Tat man die Peitsche wieder auf die rechte zurück, so blieb er sofort stehen. Dieses kostbare Fahrzeug machte der König dem jungen Helden zum Geschenk. Valentin war außerordentlich froh darüber, wie man sich wohl denken kann. Er setzte sich hinein und steckte die Peitsche auf die linke Seite, und der Wagen sauste mit Windeseile davon. So fuhr Valentin über Berge und Täler, über Meere und Ströme, und es dauerte keine 3 Tage, da ließ er den Wagen halten, denn sie waren an der Felsenspalte angelangt. Hier verwandelte sich Valentin in eine Biene und kroch bis zum Schacht, dann in einen Falken und flog in die untere Welt. Als Windhund lief er weiter, bis er zum Schloss kam. Als Biene schlüpfte er durchs Schlüsselloch und als Mann hielt er endlich wieder seine Frau in den Armen. Da hörte man auch schon die Schritte des Riesen, aber nun verwandelte sich der Mann nicht wieder in eine Biene, sondern in einen Löwen, stürzte sich auf den Räuber seiner Frau und zerriss ihn. Da verschwand mit einem Donnerschlag das Riesenschloss und die Felsenwand, und Valentin konnte seine Frau mit dem Zauberwagen zu ihrem Vater zurückbringen. Von dort aber fuhren sie beide zu Besuch in das Königreich Sizilien.